SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Covid-19 ist eine Lappalie gegen das, was noch im Dschungel auf uns lauert. Das sagt der Agrarwissenschaftler und Umweltforscher Professor Josef Settele. Er will ein Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt, Klimawandel und steigender Gefahr von Pandemien schaffen. Professor Josef Settele, erstmal herzlich willkommen in SWR1 Leute.
Hallo, bin gerne hier.
Sie sind Agrarwissenschaftler und Professor für Ökologie in Halle und diese düstere Zukunftsprognose, die gehört zu Ihrem Alltag als Forscher. Allerdings wird es in Ihrem Buch Die Trippelkrise, da wird es noch sehr viel düsterer am Anfang. Sind Sie ein hausgemachter Pessimist?
Ich bin eigentlich genau das Gegenteil eines hausgemachten Pessimisten und ich habe auch nur die ersten 2-3 Seiten so geschrieben. Und dann kommt dieses Cut nach dem Motto, okay, das wäre ein Worst-Case-Szenario, was extrem unwahrscheinlich ist. Und eigentlich glaube ich, dass es uns nicht bevorsteht, da ich auch denke, dass wir in der Lage sein werden, zu reagieren, zu agieren. Und die Natur natürlich auch zum gewissen Teil in der Lage ist, sich anzupassen.
Dennoch nehmen Sie uns mal kurz mit. Sie beschreiben nämlich dieses Worst-Case-Szenario aus dem Jahre 2040. Wie sieht das aus?
Im Prinzip sieht es so aus, dass wir ganz viele Insekten verloren haben, dass wir ganz viele dieser Organismen, die für uns die Zersetzung machen, nicht mehr haben. Damit nur noch, soll man sagen, Mikroorganismen da sind, die bekanntermaßen dann dazu führen, dass es im Wald stinkt, weil einfach dass die Abläufe nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Wir haben kein Vogelfutter, das heißt, die Vögel gibt es eigentlich kaum noch in der Natur, nur in der Stadt vielleicht, wo es noch mehr Insekten gibt. Dann haben wir natürlich auch viel abgestorbene Vegetation. Die Erholungsfunktion ist komplett dahin. Wälder sind gefährliche Zonen. So in etwa läuft das Ganze. Also das wäre so das extreme Szenario, dass wir einfach die Natur kaputt machen und nur ganz wenige Organismen, die besonders widerstandsfähig sind, dort überleben.
Wenn Sie jetzt mit so einem Worst-Case-Szenario kommen und sagen, na, eigentlich glaube ich selber gar nicht daran, wollen Sie dann Panik machen?
Ich würde eigentlich erstmal aufwecken. Und das Problem ist natürlich, es gibt Menschen, die lesen das und sagen, okay, alles Panik, ist nichts für mich, ich lege es beiseite. Das Risiko habe ich auf 2 Seiten. Wer nicht weiterliest und es weglegt, hat einen falschen, völlig falschen Eindruck. Das war so ein bisschen eine Überlegung, was machen wir da, auch strategisch. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die so sehr extremistisch, sehr alarmistisch unterwegs sind. Und eigentlich wollte ich dann genau den Kontrast setzen. Also Risiko, klar, am Anfang 2-3 Seiten das zu machen, um dann umzuschwenken, was ist eigentlich erwartbar. Das ist so ein bisschen die Kunst.
Ja, mir kam dann nämlich bei dem Gedanken, als Sie beschrieben haben, wir stehen am Beginn des 6. Artensterbens der Erde. Dann dachte ich so, ach, wenn das schon das 6. Mal ist, bisher hat es die Erde doch auch gewuppt, alles doch gar kein Problem.
Klar, die Erde, die macht einfach weiter. Das ist also die Frage ist, mit oder ohne uns, ist die entscheidende Frage natürlich. Und die anderen 5 Massensterben waren ja solche, wo der Mensch noch gar nicht auf der Erde war. Es hat uns gar nicht betroffen. Das waren einfach sehr große Ereignisse, Meteoriteneinschläge, also Dinosaurier gegen zum Beispiel. Und jetzt sind wir erstmals in so einem Stadium, wo wir als Mensch Teil des Systems sind und da jetzt drohen ganz viele Arten letztlich zu verlieren.
Wir gehören eben in dieses System und da benennen Sie jetzt die Trippelkrise. Da spielt der Mensch welche Rolle?
Ja, der Mensch ist natürlich der entscheidende Gestalter geworden der ganzen Systeme, die wir haben. Trippelkrise habe ich es genannt, weil ich mich primär auf Artenverlust, auf Klimawandel und aktuell auf Pandemien bezogen habe und versuchte zu zeigen, wie die miteinander zusammenhängen letztlich. Aber all die sind vom Menschen eigentlich getrieben. Also Klimawandel ist menschengemacht, das ist Konsens, zumindest in ganz, ganz großen Teilen der Wissenschaft und auch der Gesellschaft. Klimawandel ist ein wichtiger Faktor, hat Auswirkungen auf Ökosysteme. Wir selber sind aber auch Menschen, die Ökosysteme zum Teil übernutzen und damit im Prinzip Chaos verursachen, sage ich mal ganz vereinfacht.
Das ist ganz spannend bei Ihnen zu erfahren, dass 70% aller neu auftretenden Krankheiten, von denen Menschen betroffen sind, ihren Ursprung in wilden oder domestizierten Tieren haben. Wir erinnern uns da ja an Ebola, wo spekuliert wurde, dass es durch Affen übertragen wurde. Sie schreiben etwas von einer Fledermaus in Guinea. Also ist es dann im Grunde überraschend, dass wir erst jetzt eine Pandemie wie Covid-19 erleben?
Zum einen hatten wir ja schon Pandemien vorher gehabt. Ebola ist ein Beispiel dafür, MERS, SARS, es gab ein paar Beispiele in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte. Das heißt, es ist nicht ganz überraschend eigentlich. Und wir hatten auch schon mit Kollegen vor 10, 15 Jahren so ein Szenario entwickelt, einfach aufgrund des Wissens, was wir hatten, so einen Worst Case aufzumalen, der leider ganz extrem zugetroffen hat jetzt mit Corona. Das heißt, letztlich ist es nicht überraschend gewesen. Überraschend, ja gut, wir haben nicht wirklich erwartet, dass sowas kommen würde. War wie gesagt so ein Worst Case und er ist ja fast eingetreten, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Von daher denke ich, dass wir gar nicht so falsch lagen mit dem, was wir damals uns überlegt hatten. Und da die Überlegung war ja schon basierend auf Wissen und Literatur, Fachkenntnis, die dazu führte, sowas überhaupt, erst mal sagen, aufzustellen.
Jetzt hatte ich gelesen von einem Vorschlag, ja wie wäre es denn, die Fledermäuse auszurotten? Warum kann das Ihrer Meinung nach nicht die Lösung sein?
Also es gibt ja verschiedene Vorstellungen, Fledermäuse ausrotten, Regenwald ab, niedermachen etc. Zum einen, es wird kaum gelingen, Fledermäuse alle auszurotten. Es gibt immer ein paar, die sind resistenter, widerstandsfähiger, kommen bei Menschen sehr gut klar. Wir haben sehr viele Fledermäuse auch in menschlicher Umgebung. Das heißt, wir würden allenfalls erreichen, dass es nur noch wenige Arten gibt, die dann genau dominant werden und dafür die Basis darstellen, dass dort sich Viren ausbreiten können. Das gleiche gilt für den Wald natürlich. Also Regenwald abzuschlagen als eine Idee, um das zu beheben, ist erstmal ein langer Weg und würde erstmal nach sich ziehen, dass wir ganz, ganz viele Viren überhaupt erst dazu bringen, überspringen zu können. Das heißt, eine völlig falsche Richtung, die uns eigentlich erst die Probleme noch stärker macht, als sie bislang sind.
Im Grunde dann ein Teufelskreis. Sie haben sich mit vielen Forschern weltweit zusammengetan, um die 500 sogar, um einen Biodiversitätsbericht zu erstellen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also das war eine Arbeit im Kontext des sogenannten Weltbiodiversitätsrates. Das ist so ein Pendant zum Weltklimarat in Bezug auf Biodiversität, Artenvielfalt, Ökosysteme. Und das ist eine, soll man sagen, eine Initiative, die entsteht durch die Staatengemeinschaft. Also dieser IPBES heißt der Prozess, das sind 130 Staaten Mitglieder zurzeit und die wollen zum Kenntnisstand Informationen haben. Also im Wesentlichen politikrelevante Informationen zusammengestellt bekommen von der Wissenschaft. Und dann geben die das in Auftrag sozusagen. Auftrag klingt gut, aber es heißt im Wesentlichen, sie suchen Freiwillige, die bereit sind, das zu machen. Dann sind die Länder, die einzelnen Staaten aufgefordert, ihre Kollegen, ihre Fachwissenschaftler zu nominieren. Dann wird es nach gewissen Balancen, geografisch, thematisch, inhaltlich, Gender etc. ausgesucht. Und man versucht, einen Fragenkatalog, den die Politiker uns stellen, abzuarbeiten. Dieser Fragenkatalog, das Scoping-Dokument heißt es dann vornehm, ist im Wesentlichen eine ganz große lange Liste von dem, wo sie alle Antworten haben wollten.
Wenn sich die Wissenschaft jetzt zusammengetan hat, um die Artenvielfalt zu erhalten und sie auf der anderen Seite sagen, naja, wir stehen vor dem 6. großen Artensterben dieser Erde, dann ist der Eingriff des Menschen darein ja vielleicht in Prozent messbar überhaupt?
Also der Eingriff des Menschen ist überall feststellbar, in Prozent messbar ist schwierig. Wir haben versucht, die verschiedenen Faktoren, die dort wirken, so ein bisschen zu quantifizieren in der relativen Wichtigkeit. Das heißt, wie viel Bedeutung hat Klimawandel zum Beispiel? Und diese Wichtigkeit global fängt an mit der Änderung der Landnutzung. Das ist bislang die letzten 50 Jahre der Haupttreiber gewesen, wir nennen das Treiber. Das zweite ist eine direkte Ausbeutung, also im marinen Bereich, Fischerei zum Beispiel. Das dritte ist schon Klimawandel, das heißt bereits jetzt nach den letzten 50 Jahren war Klimawandel Platz 3, dann gefolgt von Umweltverschmutzung und dann noch invasive Arten. Und dann sage ich mal den Rest. Das ist so die Abfolge momentan, was wir als haupttreibende Kräfte haben, die erstmal natürlich nur Symptome auch darstellen dessen, was wir als Menschen machen.
Das ist ja vielleicht ganz überraschend für den einen oder anderen, weil wir immer was vom Klimawandel hören. Aber Sie jetzt sagen ja, Landnutzung ist eigentlich Punkt Nummer 1. Also wäre der Fokus darauf doch viel wichtiger.
Ja, wir versuchten auch darzustellen, dass das Ganze natürlich stark vernetzt ist miteinander. Klimawandel wird leider noch stärker in den Vordergrund treten, mittelfristig, ist absehbar. Also wird Platz 2 oder Platz 1 einnehmen, wenn man es mit Plätzen versehen wollte, in der Zukunft. Und wir haben meistens eine Interaktion von all diesen Faktoren. Das heißt, Landnutzung und Klimawandel spielen dann zusammen. Genau wie in der Triple-Krise, Landnutzung, Klimawandel und Pandemien eben zusammenspielen.
Ja, und dafür wollen Sie ein Bewusstsein schaffen. Besonders wichtige Rolle spielen auch die Insekten. Sie leiten das einzige deutschlandweite Langzeitmonitoring für Insekten. Und Ihre Begeisterung dafür, die ist ganz früh entstanden. Ich sah Sie neulich in einem SWR-Film über das Allgäu und da schwärmten Sie geradezu von der Region. Sie sind da groß geworden, ne?
Ja, ich komme aus dem Allgäu, aus der Gegend vom Markt Oberdorf, falls man das kennt, also Ostallgäu. So ganz knapp vor den Alpen, sag ich mal, ja.
Sie hatten als Junge wohl schon einen Insektenkeller. Wie sah das aus bei Ihnen?
Also ich hatte einen Keller, da gab es so ein paar, so, wie wir sagen, Schaukästen, Kästen mit aufgespießten Insekten drin. Und ich habe im zarten Alter von 6 Jahren, glaube ich, die ersten Tierchen so um die Ecke gebracht und präpariert und dann später nur noch Schmetterlinge bearbeitet, ab 7, also mehr als 50 Jahre mittlerweile. Und bin auch immer dabei geblieben bei diesem Hobby. Aber der Anfang war gesetzt durch das Leben auf dem Land im Allgäu.
Sie sagen gerade, Sie haben sie um die Ecke gebracht und präpariert. Ich habe das mal im Jugoslawien-Urlaub, da gab es so unfassbar ungewöhnliche Käfer. Da habe ich das mal gemacht und die in so einer kleinen Plastikkiste gefangen. Ich hatte aber schon auch ein echt schlechtes Gefühl dabei. Wie ging es Ihnen dabei?
Als kleiner Junge war das für mich irgendwie, also man tritt Tiere tot, man fällt im Auto Tiere tot. Und wenn ich dann welche so entnehme, da habe ich mir nicht viel bei gedacht. Also da denke ich erstmal rein, das ist eine ethische Frage natürlich. Und als Kind hat man entweder eine, soll man sagen, Neigung dazu, das ethisch zu betrachten oder nicht. Die war mir nicht so gegeben. Also auf dem Land aufzuwachsen, wo man sehr viel auch mit Tod zu tun hat, mit Tieren, die geschlachtet werden, ist sowas irgendwie sehr stark relativiert.
Der Forschergeist war größer. Sie sind dann auf Expedition gegangen mit ein paar Kumpels. Wie sah das aus?
Also wir haben uns dann im Sommer in den Ferien vor allen Dingen eben versucht, die Zeit zu vertreiben. Ländliches Setting, ist ja nicht viel los. Also unser Dorf hatte einen Briefkasten und eine Telefonzelle. Das war es mit der Infrastruktur. Also nicht so besonders knackig. Und dann hatte ich einen Freund eigentlich, mit dem ich dann gemeinsam losgezogen bin, im Sommer auf Expedition. Das heißt, einen Rucksack geschnürt, ein paar Büchsen Wurst mit rein, ein Brot dazu, eine Decke zum irgendwo hinsetzen, ein Kescher, ein Tötungsglas, ein Fernglas, vielleicht auch ein Schmetterlingsbuch. Ja, und das war's. Dann sind wir losgezogen, morgens um 9 und kamen nachmittags um 5 wieder zurück und waren irgendwo in der Umgebung unterwegs.
Können Sie sich da noch so an einen ganz besonderen Fund, auf den Sie sehr stolz waren, erinnern? Bestimmt.
Ja klar, also eine Sache, die ich noch weiß, war was ganz Triviales. Also ein Schmetterling namens Admiral kennen viele Menschen, aber der war dort damals nicht so häufig. Und ich weiß, ich mit meinem Kumpel zusammen, also den ersten sahen, ging ein richtiger Fight los. Wir sind dabei mit dem Kescher hinterher und dann das gekreuzte Klingen, also Netze, wer ihn dann kriegt, der darf noch behalten. Das war nur eine Szene, die weiß ich, da waren wir vielleicht 8 Jahre alt oder 9 Jahre alt, sowas. Also irgendwann um 1970 rum war das gewesen.
Sind die heute noch bei Ihnen? Haben Sie die so präpariert, dass die so lange halten?
Ich habe noch ganz viele aus der Zeit, ja. Also am Anfang war das ein bisschen stümperhaft präpariert, wenn man nicht die entsprechende Ausrüstung hat, nicht die richtigen Nadeln, die müssen ja dann rostfrei sein zum Beispiel. Das waren meine alten Glaskopfstecknadeln natürlich nicht. Das heißt, die Expertise, was man wie macht, ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Ich habe noch wenige Tiere aus der Zeit, wo ich jünger als 10 Jahre alt war. Ich habe wesentlich mehr von danach. Ich habe eine große Sammlung von Insekten, speziell aus dem Allgäu, aber auch aus anderen Regionen der Welt, die ich nach wie vor pflege und unterhalte und manage.
Sie schreiben, dass der große Feuerfalter beispielsweise zugenommen hat. Jetzt hören wir was vom Insektensterben. Wie verhält es sich damit?
Also zum einen, Insektensterben ist ja so ein generelles Durchschnittsphänomen, sage ich mal. Wir wissen alle, dass nicht alle Insekten sterben. Also jeder kennt mittlerweile einen Buchsbaumzünsler im Vorgarten, ist auch ein Insekt, der stirbt garantiert nicht, leider.
Oder wir haben die Schädlinge nehmen fast zu.
Ja, genau, Prozessionsspinner ist auch ein Beispiel. Die Schädlinge eben, alle, die man nicht so gern mögen, auch Stechmücken ist auch nicht gerade das, was man denkt. Okay, da denkt man nicht.
Tigermücke.
Tigermücke als Neuzugang, ja, zum Beispiel. Also es gibt erstmal ein ganzes Spektrum von Entwicklungen, positive und negative oder zunehmende und abnehmende. Positiv ist schon wertend und negativ natürlich genauso, als zunehmend abnehmend. Dann habe ich den großen Feuerfalter, der auf der Titelseite auch des Buchs drauf ist. Und das war ein Tier, das ist geschützt in Europa, hat einen hohen Schutzstatus. Und diese Art hat es geschafft, vor, ich weiß nicht, wann das genau war, 40, 50, 60 Jahren, sein Nahrungsspektrum etwas zu erweitern. Hatte vorher eine ganz seltene Ampferart und jetzt mittlerweile werden Ampfer genutzt, die wir als Weideunkräuter kennen. Also waren das natürlich für das Tier gute Bedingungen, weil die sind viel weiter verbreitet. Zugleich ist eine Art, die eher im warm-feuchten Klima zu Hause ist und die durch den Klimawandel in bestimmten Regionen jetzt gewonnen hat. Die Bedingungen sind günstiger geworden. Das heißt, es hat sich ausgebreitet im Oberrheingebiet zum Beispiel, also hier Südwestdeutschland, Pfalz und Baden. Genauso in der Lausitz zum Beispiel.
Ja, die Falter faszinieren Sie ganz besonders und die Insekten allgemein. Ein Insekt kann 250 Bilder in einer Sekunde wahrnehmen. Wir bringen es da gerade mal auf 20. Das ist schon sehr faszinierend zu erfahren, wozu Insekten alles in der Lage sind. Ich bin beim Lesen bei den Ameisen einfach hängen geblieben. Ich fand das so spannend, was manche Ameisenvölker tatsächlich machen, um eine Gefahr abzuwehren. Können Sie es mal beschreiben?
Ja, diese Ameisenvölker sind in der Lage, sich praktisch, ja, die opfern sich komplett auf eigentlich. Und nicht alle natürlich, sonst würden sie nicht überleben. Aber viele von diesen Arbeiterinnen sind in der Lage, praktisch sich ja, durch Explosionsphänomene entsprechende Sekrete zu verbreiten, die einen Feind abwehren. Also von daher eine völlige Selbstaufgabe des Individuums zugunsten des Volkes.
Die Kommunikation ist auch noch ausnehmend spannend. Wie machen die das?
Also das ist nach wie vor nicht so alles komplett bekannt. Es ist so, dass die Kommunikation von Ameisen dazu führt, dass sie sehr effiziente Arten und Weisen haben, zum Beispiel sich zu bewegen, von Nestern weg Material zu transportieren. Das geht bis dahin, dass wir versuchen, diese Intelligenz der Ameisen abzubilden bei unseren Verkehrsplanungen. Also eine Arbeitsgruppe aus Dänemark, die ich kenne, arbeitet genau zu dem Thema, studiert Ameisen, um rauszukriegen, wie die mit dem Chaos klarkommen, wie es bei uns auf der Autobahn auch aussieht in der Stadt und dennoch alles ganz geregelt läuft. Also wie man das genau beschreiben kann, ist immer noch schwierig, aber man kann da ganz viel lernen, weil die in irgendeiner Form mit ihren Botenstoffen in der Kommunikation es hinkriegen, eben genau zu sagen, wo muss man langgehen als Individuum, um der gesamten Truppe letztlich dienlich zu sein.
Das heißt, was ich Ihren Worten entnehmen kann, es gibt inzwischen Forschungszweige, die sich nach den Tieren und was die Tiere in der Lage sind zu tun, entwickeln.
Ja, es gibt schon lange die sogenannte Bionik, die im Prinzip versucht, Eigenschaften von Organismen anzugucken. Also das, dieser Effekt von diesen abweisenden Pflanzen zum Beispiel, das ist ja sehr bekannt. Aber eben auch so Verhaltensgeschichten, so Kommunikationsthematiken oder auch, wie man sich irgendwo an der Scheibe festhalten kann, was man in Geckos kennt. Das sind auch nur rein mechanische Geschichten. Also die Lamellen,
diese kleinen
Saugnäpfe. Saugnäpfe oder auch so Lamellen, die wie Saugnäpfe wirken. Was ein völliges Phänomen ist, physikalisch und wir als Menschen bislang nicht entdeckt hatten.
Bei Ihnen gibt es eine ganz besondere Begeisterung für den Ameisenbläuling. Was hat es denn mit dem auf sich?
Ja, Ameisenbläuling ist eine Gruppe von Bläulingen, eben, die es bei uns in Europa gibt. Also die nächsten Vorkommen sind hier Filderraum Stuttgart als Beispiel, ne? Flughafen Stuttgart, Umgebung. Das sind Bläulinge, die natürlich erstmal wie alle Schmetterlinge ihre Eier auf Pflanzen ablegen. Dann entwickeln sich die Räubchen da ein paar Wochen, zwei, drei Stadien und verlassen dann die Pflanze, gehen auf den Boden und werden dann von Ameisen aufgegriffen, sogenannte Knotenameisen. Und jede dieser Bläulingsarten, davon gibt es bei uns fünf verschiedene, hat eine ganz bestimmte Ameisenart, die zu ihnen perfekt passt. Das heißt, ich muss Glück haben, dass ich genau dort bin, wo die Ameise da ist, die ich brauche, die nimmt mich dann mit. Also ich ahme als Raupe die Oberflächenchemie des Nestes nach sozusagen. Also der Schmetterling gibt vor, eine Ameise zu sein. Die Ameise nimmt es mit ins Nest, pflegt das Ganze und wird von den Tieren gefressen, von den Bläulingslarven. Also das nennt sich dann Kleptoparasitismus.
Das ist
völlig abgefahren. Und im Prinzip natürlich auch in der Evolution auf die Dauer gar nicht stabil, wenn es so weiterginge, weil das eine komplette Ausnutzung ist. Und dann klappt es natürlich nicht mehr. Das heißt, die Ameisen müssen ein bisschen gegensteuern und ihnen auch dafür sorgen, dass gewisse Nester nicht befallen werden.
Sie können ganz bestimmt auch sagen, weil Sie das eben angesprochen hatten mit der Forschung, inwieweit es bei Schmetterlingen, das ist Ihr Spezialgebiet, ob es da Zusammenhänge gibt mit der Medikamentenforschung. Denn das ist ja bei der Krebsforschung so, dass 70% der Medikamente wohl irgendwie durch das Tierreich inspiriert wurden.
Also bei Schmetterlingen kenne ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber im Prinzip, es ist klar, 70% der Krebsmedikamente sind inspiriert durch Naturstoffe. Häufig solche, die mehr im Bereich auch von Bakterien zum Beispiel hergestellt wurden oder Inhaltsstoffe, die bei ganz bestimmten Organismen als Abwehrstoffe dienen. Und natürlich, Abwehrstoff ist automatisch schon nah am Medikament. Wir wissen ja, dass Medikament und Gift ganz nah beieinander liegen, eigentlich nur eine Frage der Dosis nach Paracelsus.
Das Ameisengift gibt es ja auch.
Genau.
Und Sie sagen, Covid-19 ist eine Lappalie gegen das, was noch im Dschungel auf uns lauert. Sie sagen das und Sie haben schon 85 auf den Philippinen geforscht. Sie waren an der Universität Hohenheim mit Tropen und Subtropen befasst. Sind Sie da schon auf den brutalen Dschungel gestoßen?
Für mich ist der Dschungel erstmal was ganz Tolles und Spannendes, Vielfältiges, nichts Brutales eigentlich. Und natürlich ist dort, wo es spannend und vielfältig zugeht, auch ganz vieles dabei, was so Sex- und Crime-mäßig abgeht. Na, ist klar. Also das gegenseitige sich töten, sich gegenseitig vergiften, den anderen ausbeuten, den anderen fressen. Ganz normale Prozesse in der Natur. Nur wenn wir sie werten, dann werden sie halt eben brutal oder kriminell oder irgend sonst was. Und natürlich ist sowas wie das Covid-19-Phänomen, sage ich mal, einfach auch eine Laune der Natur, wenn man so wollte, dass einfach Viren in der Lage sind, sich gute Bedingungen zu verschaffen und sich auszubreiten, sich zu vermehren, sich zu variieren. Siehe Mutanten bei Covid-19. Das machen ja alle Organismen und Viren
auch ganz besonders. Das ist im Grunde die Aufgabe eines Virus.
Genau, jeder Organismus in der Natur hat die Aufgabe, sich natürlich am Leben zu erhalten. Da gibt es verschiedene Methoden. Einige sind eher defensiv zurückhaltend, also soll man sagen, sorgen sich eher um die Nachkommen. Homo sapiens wäre ein Beispiel dafür. Oder sehr viele Säugetiere, wo die Pflege der Jungen ganz lange dauert. Und andere arbeiten mit Masse. Also was wir mit Schädlingen kennen, Blattläuse, die einfach schauen, dass die Masse rauskommt und einer von 10.000 kommt durch, das reicht dann.
Gehen Sie denn dann so weit, dass Sie sagen, naja, das, was wir jetzt gerade mit Covid-19 erleben, das ist noch gar kein schlimmes Virus? Denn Ihrer Äußerung ist das ja zu entnehmen. Was da im Dschungel noch auf uns wartet, das sind noch ganz andere Dimensionen.
Es ist schwer vorher zu sagen, was passieren wird. Es ist natürlich so, dass Covid-19 jetzt wirklich unter den Virologen auch nicht als ein extremes Virus eigentlich angesehen wird. Das wird eigentlich nur extrem dadurch, dass es so schnell ausgebreitet hat. Also der Pandemie-Aspekt ist wichtig. Das Virus selbst, wenn es jetzt lokal geblieben wäre eins von vielen gewesen, was man vielleicht notiert hätte, vielleicht auch nicht. Es gibt auch Viren, die sind wesentlich, wie soll man sagen, gravierender als dieses ist. Und wenn die sich entsprechend ausbreiten würden, hätten wir entsprechend größere Probleme natürlich.
Wie ist es mit der Einordnung zwischen Ebola und Covid-19?
Oh, so Vergleiche sind schwer zu machen. Covid-19 hat es halt geschafft, in Windeseile sich auszubreiten und damit die ganze Erde zu befallen. Wenn Ebola nicht ganz so schnell gegangen war, dann hat man auch mehr Chancen, praktisch gegenzusteuern. Also auch die Geschwindigkeit ist vielleicht ein wichtiger Faktor, der heutzutage den Unterschied macht zu früher. Wir sind ganz schnell in der globalen Ebene unterwegs und das macht das Ganze schwierig. Und das liegt daran, dass wir natürlich zum Teil auch sehr, sehr viel interagieren, auch viel reisen.
Dann kommen Sie zu dem Fazit, dass die Gefahr doch nicht wirklich im Dschungel liegt, sondern sie entsteht insbesondere durch die Vernichtung von Natur. Das hatten wir eben schon mal angeschnitten. Wie bewerten Sie denn dann die Äußerung des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro beim Klimagipfel, die illegale Abholzung bis 2030 auf null zu senken? Denn in seinen Amtsjahren stieg die Abholzung ja um 47%.
Die Äußerung war ja ganz neu, denn es war erstmal überraschend, dass Bolsonaro sowas überhaupt sagen konnte. Das war ja bislang nicht unbedingt das, was man gedacht hätte. Ob er das Ziel wirklich anstrebt, weiß ich nicht, könnte sein. Wäre natürlich genial und gut und wichtig. Aber immer noch ist eine illegale Abholzung nur ein Aspekt. Es gibt auch Abholzungen, die legal sein mögen, in nationalem Recht und trotzdem nicht günstig sind für die Vielfalt natürlich.
Genau, und deswegen wurde das von vielen so kritisch betrachtet, weil unter seiner Regierung die Abholzung um 47% gestiegen ist. Das glaubt man ihm jetzt gar nicht. Haben Sie sich mit dem Thema befasst?
mit dem Thema befasst, ja, dass ich mir angucke, was Brasilien macht, weil Brasilien einfach ein Land ist der Erde, wo die Biodiversität eine ganz wichtige Rolle spielt, wo wir einfach einen ganz großen Schatz der Erde, der Menschheit eigentlich vor uns haben, der dann einem einzelnen Diktator anheimfällt. Das ist natürlich eine Sache, die muss uns beschäftigen als Wissenschaftler und als Menschen.
Wie Landwirtschaft und Artenvielfalt gewährleistet werden können, das ist einer Ihrer Schwerpunkte. Und da stehen Landwirte ja vor der großen Aufgabe, immer höheren Ertrag bringen zu müssen und gleichzeitig umweltschonender zu arbeiten. Sie sagen, Sie haben Lösungen. Wie sehen die aus?
Also ich habe Lösungen. Ich will eher sagen, es ist eine Frage der Betrachtungsweise. Also zum einen fange ich damit an, dass ich nie Landwirtschaft und Naturschutz als Gegenüberstehendes sehe, sondern als Gemeinsames. Anders geht es gar nicht. Wenn wir bei uns überlegen, dass wir unsere ganze Natur, die wir als Kulturlandschaft in Mitteleuropa haben, der Landwirtschaft verdanken, und das muss man erstmal denken historisch, dann ist klar, dass wir Lösungen zum Verlust, die wir mittlerweile haben, auch nur über die Landnutzung und Landwirtschaft gewinnen können. Für mich ist also Landwirt auf der gleichen Seite wie jeder Mensch, der im Prinzip versucht, die Natur zu erhalten. Und Landwirte haben sicher nicht die Absicht, soll man sagen, mit dem Traktor irgendwelche Feldflächen platt zu fahren. Das ist nicht ihr Ziel. Das ist nur praktisch ein Kollateralschaden, wenn man so wollte.
Jetzt gibt's nur so viele schlechte Nachrichten. Innerhalb von 8 Jahren sind in Baden-Württemberg fast 5000 kleine Bauernhöfe verschwunden. Teilweise auch, weil es keine Nachfolger gab. In Bayern waren es sogar 14.000. Die großen Betriebe werden subventioniert. Die kleinen sterben aus. Und das ist das, was die Brüsseler Agrarpolitik bringt, das sagen viele. Haben die nicht recht?
Die haben recht. Also die Entwicklung war so, dass sie im Prinzip genau das Höfesterben verursacht hatte. Und im Prinzip müssen wir da genau gegensteuern. Das ist eine Frage der Politik, der Förderung, der Unterstützung. Aber auch eine Frage dessen, wie wir der Landwirtschaft gegenüberstehen. Es gibt ja sehr viele landwirtschaftliche Aktivitäten oder Initiativen, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel, die sehr stark in die Richtung Vielfalt, kleine Strukturen, Strukturvielfalt arbeiten. Und das sind genau die wir brauchen, diese Ziele, um unsere Artenvielfalt zu erhalten oder wiederherzustellen.
Nur die brauchen natürlich auch das Geld. Und wenn wir mal drauf gucken, ein Beispiel, Mannheimer Südzucker AG erhält aus Brüssel 1,8 Millionen Euro Fördermittel, während kleinere Landwirte kaum etwas bekommen. Damit erreichen wir solche Ziele doch nicht.
Genau. Damit erreichen wir nicht. Das heißt, wir müssen bei der ganzen Subventionierung von Landwirtschaft oder bei der ganzen Unterstützung von Landnutzung, neutral formuliert, einfach völlig umdenken, umstrukturieren letztlich auch. Das heißt, letztlich müssen wir dahin kommen, dass Produkte erstmal den Preis widerspiegeln, den sie wirklich kosten. Das heißt, Umweltpreise einzupreisen. Also im Prinzip, wenn ich irgendwas billig produzieren kann, habe ich es häufig gemacht in der Art und Weise, dass ich damit sehr viel Umweltschaden verursacht hatte, den die Gemeinschaft trägt, aber nicht der Einzelne, auch nicht der Konsument. Das muss sich eigentlich völlig ändern.
Sie sagen, es muss sich völlig ändern. Da gibt es kleine Ansätze, aber insgesamt lautet die Kritik, die EU halte weiter an den veralteten Konzepten fest. Wie blicken Sie darauf?
Also die EU hält nicht mehr so fest, wie sie es früher gemacht hat. Und die EU ist auch nicht gleich die EU. Das sind im Fall die Landwirtschaftsminister, die dann praktisch sich da einigen, während ja die Politik insgesamt, Green Deal und Farm to Fork als Stichworte, eigentlich einen anderen Weg einschlägt im Sinne von Zielen, die die EU haben sollte oder haben müsste, nach Ursula von der Leyen zum Beispiel. Das heißt, dort ist noch eine klaffende Lücke zwischen dem Anspruch, der jetzt erst neu eigentlich erhoben wurde, und der Wirklichkeit, die noch aus der Historie, sage ich mal, aus der neuen Historie herstrahlt. Und da muss es noch mehr Durchschlag geben.
Ja, aber dann gibt es beispielsweise einen tschechischen Ministerpräsidenten Babiš, der selber viele große Betriebe hat, von den Subventionen profitiert und natürlich nichts ändern möchte. Also wie kann man sich einigen?
Das sind Probleme, die natürlich in der Politik einfach, das sind die Schwierigkeiten natürlich. Ne? In einem System wie die EU, wo wir versuchen, mit Konsens immer zu agieren, ist es besonders schwierig bei solchen Interessenskonflikten. Wir sehen natürlich auch, dass sich sowas ändern kann. Siehe Trump in den USA, dass einfach völlige andere Richtungen eingeschlagen werden. Das war meine Hoffnung, dass einfach nach und nach auch andere Regierungen da noch einlenken, die momentan sehr stark abseits dessen liegen, was wir als nachhaltig definieren würden.
Wir haben gerade über die Agrarpolitik gesprochen. Sie haben jetzt gesagt, ja, es muss sich auch an unserem Denken, an unserem Gegenübertreten gegenüber der Landwirtschaft etwas ändern. Aber ist es damit alleine getan?
Es gibt keine Lösung, die für sich alleine das Silver Bullet darstellt. Es ist im Prinzip eine Frage von Geben und Nehmen, es ist eine Frage von Top-Down und Bottom-Up. Also im Prinzip, jeder Einzelne kann was leisten, zumindest die meisten Leute können es sich leisten, was zu leisten, so kann man es auch formulieren, und können entsprechend Produkte kaufen, die vielleicht etwas nachhaltiger sind, zurzeit leider noch teurer sind. Aber viele können es auch nicht. Und ich denke aber, wir sind uns weitgehend einig, nach Umfragen sowieso, dass wir ganz anders wirtschaften müssen. Das heißt, diese Einigkeit in der Bevölkerung müsste eigentlich dazu führen, dass die Politik auch sich in der Lage sieht, entsprechend, in dem Fall ordnungsrechtlich, wie auch immer, mit entsprechenden Regularien vorzugehen, um diese Wende auch einzuleiten.
Ganz anders wirtschaften. Bayer argumentiert so, auf weniger Land mehr produzieren. Ist das ein richtiger oder falscher Ansatz?
Also es ist ein richtiger und ein falscher Ansatz. Es ist beides, aber eher falsch. Und zwar, die Masse ist ja im Prinzip nicht unbedingt die Klasse. Es wird häufig argumentiert, dass wir dadurch, dass es mehr Menschen gibt, mehr Nahrung brauchen. Das stimmt natürlich erstmal im Sinne von Kalorien oder Joule oder wie auch immer. Aber natürlich kann ich ganz verschieden mich ernähren und damit mit diesen Kalorien, die es gibt, ganz verschieden umgehen. Will heißen, wenn ich ganz oben in der Nahrungskette mich ernähre, also tierisch, von tierischer Nahrung ernähre, brauche ich viel mehr Ressourcen, als wenn ich das pflanzlich mache. Das heißt, ich kann mir leisten, geringere Erträge zu haben, indem ich einfach anders wirtschafte und anders konsumiere.
Höre ich daraus weniger Fleisch?
Da hören Sie ganz klar raus, weniger Fleisch. Also ich bin jetzt kein Anhänger von Vegetariern, habe ja ein Buch auch geschrieben. Ich esse ganz gerne mal ein Steak, aber das muss ein Highlight sein. Ne? Also früher der Sonntagsbraten auf dem Land. Man sagt, okay, heute Sonntag gibt es einen Braten. Sonst gibt es halt irgendwie was weiß ich, was anderes unter der Woche.
Die Tendenz ist ja sogar schon da. Es geht etwas zurück an unserem Konsumverhalten. Das reicht alleine noch nicht. Also wo noch ansetzen?
Also der Weg ist schon mal gut. Und natürlich, das Ziel ist noch ein gutes Stück weit weg. Und wenn es noch mehr Leute machen, wird es umso besser. Dann müssen wir natürlich ansetzen beim ganzen Handel. Die ganzen Handelsketten haben eine ganz große Macht, haben wir ja gemerkt. Da, wo es darum ging, dass gewisse Konzerne bereit waren, für Schweinefleisch 1 Euro pro Kilo mehr zu verlangen. Das ist genau, was wir brauchen. Aber es hat nicht funktioniert, also gingen sie wieder zurück, ohne es Namen zu nennen. Das heißt, dort ist klar, wir müssen auch bei diesen entsprechenden Zwischenhändlern dafür sorgen, dass eben deren Gewinnmarge nicht nur auf Kosten der Natur geht und auf Kosten des Verbrauchers. Und dort ist auch wiederum eigentlich eine Frage der Politik und auch des Zugriffs auf diese Konzerne letztlich wichtig.
Nur das unternehmerische Denken ist ja vorhanden, was ja auch vorhanden sein muss. Also insofern, wie wollen Sie da zu einem Konsens kommen? Das sind ja keine Gutmenschen per se.
Gutmenschen als Begriff nehme ich normal eh nicht, aber es sind im Prinzip erstmal jeder Mensch für sich ist, unterstelle ich eine Neigung zur Natur. Jeder Mensch geht gerne spazieren, genießt frische Luft gerne etc. Das heißt, der Einzelne ist eigentlich zugänglich dafür. Die Strukturen sind es noch nicht. Aber es gibt immer mehr auch Firmen, die versuchen zum Beispiel Aspekte wie der Schutz der Artenvielfalt, denselbigen in die ganzen Lieferketten einzubauen. Da gibt es auch eine Bewegung in Deutschland, die nennt sich auf Deutsch Biodiversity in Good Company. Ich kenne keinen deutschen Ausdruck dafür. Und da sind auch große Konzerne, auch kleine mit dabei, die versuchen, ihre ganze Lieferkette so transparent zu gestalten, dass sie sehen, was da überall eine Rolle spielt.
Das Lieferkettengesetz gibt es jetzt auch. Wie lässt sich verhindern, dass bei vielen Betrieben diese Schutzmaßnahmen nicht nur Greenwashing sind, sondern tatsächlich etwas verändern?
Ja, das Greenwashing ist immer ein Risiko, das wir haben. Und ich glaube, wir werden es nie ganz umschiffen können, wenn wir damit ganz stark in die Betriebe reinfunken müsste im Detail. Und ich kann mir auch vorstellen, ich kann es nachvollziehen, dass ein Landwirt oder eine Firma nicht alles komplett transparent haben möchte. Aber da muss man irgendwie die Balance hinkriegen. Das heißt, Greenwashing muss ich irgendwann auch outen. Das heißt, ich muss gut belegen können, ob meine Maßnahmen, die ich mache als Unternehmen, auch wirklich, den Begriff nachhaltig verdienen. Das ist eine Frage des langsamen Prozesses.
Sie weisen immer wieder auf den Zusammenhang zwischen Artenvielfalt, Klimawandel und Pandemien hin. Was lösen denn beispielsweise steigende Temperaturen aus, wenn wir da jetzt auf Schädlinge gucken?
Also steigende Temperaturen haben zunächst mal, ich fange mit den Viren an, den Effekt, dass wir bei diesen Permafrostböden, dass es dazu führt, dass entsprechende Auftauereignisse sich ergeben und damit wieder schon vergessene Viren oder unbekannte Krankheiten sich wieder neu Luft schaffen, sage ich mal. Das ist ein Phänomen, das ganz wichtig ist, wo wir sehen den Link zwischen Klimawandel und Pandemien, potenziellen Pandemien natürlich erstmal nur. Dann haben wir beim Klimawandel das Phänomen, dass wir bestimmte Arten entsprechend, befördern. Also nehmen wir das Beispiel Wald und Borkenkäfer. Dem Wald geht schlecht durch Dürre, ist entsprechend anfällig und der Borkenkäfer kann sich ausbreiten. Das ist ein ganz starker Zusammenhang zwischen Klima und Ausbreitung von Insekten. Biomasse ganz viel, aber nicht die wir eigentlich gut finden. Von daher, Biomasse für sich alleine reicht nicht als Kriterium aus.
Die Insekten sind ja besonders anpassungsfähig. Wo Sie sind, in Halle oder auch in Gera beispielsweise, gab es wohl schon Invasionen von einer Raupe. Und die Menschen haben dann versucht, mit der Hand diese Nester zu entfernen. Sie können sich bestimmt erinnern, was das war.
Das sind die Prozessionsspinner. Eine Art, die übrigens früher auf der roten Liste war, nur so am Rande, die also mal teilweise ganz selten war, sich dann völlig, durch die Bedingungen, die neu waren, auch klimatischer Art, sich gut ausbreiten konnte. Das sind Prozessionsspinner, heißt, sind Tiere, die als Raupen Prozessionen machen. Das sind also tausende von Tieren, die hintereinander laufen, so als Prozession durch die Landschaft. Und die haben den großen Nachteil, zum einen, dass sie Bäume befallen, also Eichen zum Beispiel, kahlfressen, und bei vielen Leuten noch Allergien hervorrufen durch die Haare, die sie haben. Bekämpfen kann man es entweder mit Pestiziden, was aber dann das ganze System kaputt macht, oder eben von Hand. Und eine sehr mühselige Tätigkeit, das Ganze abzukratzen und auch gesundheitsmäßig nicht ohne. Auch da braucht man schon mal Schutzmasken.
Wollte ich gerade sagen, ist das nicht da schon gefährlich? Von einem Schwammspinner hatte ich auch noch gelesen. Was sagt der Ihnen?
Schwammspinner ist genauso ein Frostschädling, der so ähnlich wie der Prozessionsspinner sich ausbreitet und große Kalamitäten hat, also oft in großen Massen auftritt und eben genauso Raupen hat mit solchen Haaren, die für viele Menschen eben, giftig sind.
Dann ist Ihren Worten jetzt auch zu entnehmen, dass die Erkrankungen durch Insekten vermutlich zunehmen werden.
Es ist vorstellbar. Also durch Insekten gibt es ja ganz viele Erkrankungen. Nehmen wir die Tigermücke, die entsprechende Viren überträgt. Natürlich wird es damit zunehmen. Malaria haben wir immer schon gehabt, kennen wir, sind wir damit vertraut, aber ist immer noch ein ganz wichtiger Faktor.
Malaria gab es auch schon in unseren Breitengraden.
Genau, gab es auch schon mal und können auch durchaus wiederkommen. Ist gut vorstellbar, je nachdem, wie es sich entwickelt. Aber das sieht ja alles danach aus. Also von daher schon, also es ist zu erwarten, dass wir auch durch Insekten eine Zunahme von Negativwirkungen haben. Ja.
Wie können wir denn, weil Sie ja immer wieder auf dieses Bewusstsein hinweisen und sagen, das Bewusstsein ist bei uns noch gar nicht vorhanden, zwischen all diesen Artenvielfalt, Klimawandel und Pandemien, wie können wir denn unser Bewusstsein stärken dafür?
Indem wir bei SWR1 Leute zum Beispiel sitzen und uns darüber unterhalten. Das ist nur ein Beispiel natürlich. Das heißt, im Wesentlichen muss man einfach nach draußen gehen und einfach mit den Menschen Kontakt aufnehmen, sich austauschen. Und Bewusstsein schaffen, indem man einfach Menschen informiert und auch mit Menschen auf Augenhöhe praktisch sich austauscht.
Das ist ja nicht die erste Sendung, die Sie jetzt zum Thema machen. Was kriegen Sie denn an Rückmeldungen von den Menschen? Wollen Sie das auch hören?
Das variiert sehr stark. Die Rückmeldungen sind hoch divers, von völliger Ablehnung natürlich, Alarmismus und alles irgendwie für einen Eimer bis hin zu super wichtig, aber eigentlich fast noch untertrieben. Wir müssen noch viel mehr machen. Das Spektrum ist komplett da. Aber von ganz vielen Menschen bekomme ich als Rückmeldung schon, dass sie noch mehr wissen wollen. Das heißt, ich nehme dann meist auch die Zeit, Sachen zusammenzustellen oder zumindest es en bloc zu machen, Informationsmaterial, wenn Leute wirklich mehr in die Tiefe gehen wollen. Was wir auch machen natürlich, ist versuchen, mit Schülern zu arbeiten. Das ist die nächste Generation, die zum Teil vieles besser weiß, als wir das zum Teil wissen oder zumindest sich besser informiert, aber hier und da noch Unterstützung braucht. Also Fridays for Future zum Beispiel sind regelmäßig zu Gast und wollen halt irgendwelche Informationen haben zu Themen. Da bin ich ganz bereit, was zusammenzustellen. Aber es ist alles eine Arbeit, ja, steter Tropfen hüllt den Stein. Es ist eine Frage von ganz viel Geduld. Aber ich denke, wir können das nur so erreichen, indem wir die Leute mitnehmen. Es gibt nicht den guten Diktator, der irgendwas klasse macht. Das geht ja erfahrungsgemäß immer irgendwie schief und so kann es ja nicht sein. Wenn gleich es auch Menschen gibt, die der Meinung sind, ich weiß genau, wo es lang geht, das müssen wir jetzt machen. Und ich glaube, das ist garantiert immer falsch.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Josef Settele.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.